Wir haben schon so viel gehört, so viel Gutes gehört heute Morgen. Wir haben selber schon unseren Glauben bekannt im Lobpreis. Ich habe das gehört. Ihr habt gesagt, ihr habt Jesus euer ganzes Leben gegeben. Stark, finde ich gut. Wir haben gehört, dass Menschen rausgegangen sind, um Versöhnung zu predigen und zu leben in Israel, auf Kuba. Das ist so gut. Wir haben gesehen, dass hier Leute sich einsetzen, investieren wollen in Menschen, die am Anfang ihres Glaubenslebens stehen. Das ist gut. Jetzt habe ich eine Frage an euch, was ganz anderes. Wer weiß von euch, welche bekannte deutsche Persönlichkeit in der letzten Woche 50 Jahre alt geworden ist? Boris Becker. Ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht. Boris Becker, die 40 Jahre und älter sind, werden sich erinnern, wie der, ich glaube, das war 1986, im Alter von 18 Jahren, 17 Jahren, nee, dann war es 85, genau, im Alter von 17 Jahren Wimbledon gewonnen hat. Das erste Mal, dass ein so junger Mann dieses berühmte Turnier gewonnen hat. Wir sehen, dass er älter geworden ist. Er ist nicht mehr so bekannt dadurch, dass er ein genialer Tennisspieler ist, sondern viel ist er in der Yellow Press, weil sein Leben doch viele Brüche hat. Er hat eine Schwester, er hat, glaube ich, 4 Kinder von verschiedenen, 5 Kinder hat er, war zweimal verheiratet. Aber was ist geblieben von seinem Ruhm? Er ist ein Mann, dem Gott diese Gabe des Tennisspielens gegeben hat. Und heute ist er ein gefragter Coach, der Leute, die vorankommen wollen, selber begabt sind, berät und voranbringt. Die haben sich Ziele gesetzt, die wollen Turniere gewinnen und sie engagieren ihn, damit er sie dorthin führt, zu ihrem Ziel. Ich habe euch noch einen anderen Mann mitgebracht. Kennt ihr vielleicht auch? Der ist 5 Jahre jünger als Boris Becker, nicht 50, sondern 45. Zinedine Zidane, einer der weltbesten Fußballspieler, war mehrmals Weltfußballer des Jahres, 3-mal. Hat bei Real Madrid gespielt zuletzt und jetzt ist er Trainer von Real Madrid, dem weltbesten Fußballverein. Der teuerste Fußballverein, ich glaube, der Wert dieses Vereins liegt bei einer 3/4 Milliarde. 3/4 Milliarde haben die investiert, so viel sind die Spieler da wert. Und er trainiert eine Mannschaft von 30 hochbezahlten, ehrgeizigen, sehr selbstbewussten, manchmal überdrehten Koryphäen, die wissen, wie man Fußball spielt und die Begeisterung auf der ganzen Welt hervorrufen. Was macht dieser Mann jetzt? Der hat das alles durchlaufen, hat nahezu alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann als Fußballspieler. Und jetzt ist er Coach und Trainer geworden. Dieser Verein, der Millionen für Gehälter ausgeben kann, auch für Trainer, hat gesagt, dich wollen wir haben, weil wir vertrauen, dass du uns an der Spitze hältst als Verein. Und dass du diese verrückten Leute, die wir da haben, diese Einzelleute, Einzelkämpfer, dass du die zu einer Mannschaft bahnst. Das ist, ja, ist schon genial. Wenn man nach Bayern München guckt, gestern haben sie nun verloren, finde ich auch mal gut. Auch mit Jupp Heynckes, da kommt so jemand, so ein alter Typ, 73 Jahre alt, und bringt diese Leute irgendwie wieder zusammen, dass sie auf Spur kommen. Und dass sie das Potenzial, was in ihnen liegt, auch abrufen und Siege feiern können. Vorher, der war ja auch, die Trainer, die sie vorhatten, waren ja auch nicht blöd, gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber irgendwas stimmte da nicht. Ja. Was hat das mit mir und mit dir zu tun? Ich habe euch geschrieben in der Mail gestern, vorgestern, dass ich über einen Lebenscoach predigen werde. Und ich möchte sagen, ich habe die These, du brauchst einen Lebenscoach. Ist das so? Und wenn ihr alle mitgesungen habt heute, habt ihr euch für diesen Lebenscoach Jesus schon entschieden. Letzte Woche habe ich hier bei der Taufe kurz gepredigt über die Taufe Jesu Christi, wo dieser Sohn Gottes da ist, gehorsam ist, sich hingibt in der Taufe, vom Heiligen Geist erfüllt wird und Gott, der Vater, stellt sich zu ihm. Er hat da gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Als Jesus mit 3 Jüngern auf dem Berg der Verklärung war und da steht mit Elia und Mose, da redet der Vater wieder und was sagt er dort? Dass mein geliebter Sohn auf ihn hört. auf ihn hört. Der hat euch was zu sagen für euer Leben. Was passierte nach der Taufe Jesu? Er wurde für 40 Tage vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Er ging nicht alleine dahin, weil er dachte, ach, gehe ich mal noch ein bisschen fasten. Nein, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste und deswegen hat er gefastet. Und am Ende oder vielleicht zwischendurch auch ist diese Versuchung durch den Teufel. Unser Fokus, oder ich merkte, mein Fokus bei dieser Geschichte, wenn ich das lese, ist immer auf dieser Versuchung und wie Jesus damit umgegangen ist. Aber ich merkte auch, als ich nochmal darüber nachdachte, dass diese Zeit und diese Auseinandersetzung Jesu mit dem Teufel auch eine Machtdemonstration war. Eine Machtdemonstration des dreieinigen Gottes. Jesus sagt, ich bin hier, weil der Heilige Geist mich hier haben will auf der Welt. Und ich weiß den Vater an meiner Seite oder über mir oder um mich herum. Und er sagte, mit dem, wie er sich verhalten hat, ich bin weder bestechlich noch verführbar. Ich mache hier mein Ding und mit dir, diesem bösen Feind, habe ich nichts zu tun und werde ich nichts zu tun haben. Das war eine Klarstellung am Anfang seines Lebens. Er hat noch weitere Versuchungen gehabt, das steht da, dann ließ der Teufel ihn erstmal in Ruhe. Gut, das hat er schon mal deutlich gemacht, dass er dem Teufel gegenüber nie nachgeben wird. Und was passierte dann? Dann hat Jesus seine Mannschaft zusammengestellt. Vorher war immer nur so alleine von ihm die Rede. Und dann könnte man denken, er ist wie ein Scout von einem Fußballverein. Ihr wisst, was Scouts sind. Scouts haben einerseits die Aufgabe, andere Fußballvereine zu beobachten, zu gucken, wie spielen die, wie gut sind die Spieler, wie kann ich sie am besten, als wenn sie uns irgendwann mal begegnen, wie kann ich die einzelnen Spieler am besten entwaffnen, quasi spielerisch, welche Taktik habe ich damit. Aber ein Scout ist auch jemand, der hingeht in andere Vereine, in Jugendvereine, und schaut, wo sind Talente, die zu unserer Mannschaft passen. Wo sind Talente, die wir entwickeln wollen. Und Jesus war wie ein Scout, der ging damals von einer Synagoge zu anderen, der ging in die Tempelschule und guckte, welche Schüler haben diese besten Schläfenlocken, haben diese Bänder am besten gewickelt, welche Schüler konnten am besten das Wort Gottes zitieren und darüber reden und diskutieren. Und dann hat er sich 12 Leute ausgesucht, hat gesagt, dich will ich haben, du gefällst mir, dich will ich haben, du hast die besten Noten, dich will ich haben. Und dann ist er losgegangen. Okay, ihr seid so still heute. Ihr seid so still. Ich finde das schön, dass wir heute Morgen schon diese Bilder vom See Genezareth gesehen haben. Jesus ging am See Genezareth lang. Er ging da einfach lang. Und dann hat er die Fischer ja gesehen, da sind Fischerboote, also heute sind da kaum mehr welche. Und da waren Leute mit ihren Netzen, die haben sie gepflegt, alles vorbereitet. Und da hat er zum Beispiel Simon gesehen mit seinem Bruder Andreas und hat gesagt, komm, folge mir nach, komm mit. Hat er gesehen Jakobus und Johannes, die er später Donnersöhne nannte, komm mit, folg mir nach. Nach einer Zeit, an einer anderen Stelle, geht er an einer Zollstelle, an einem Zollhaus vorbei. Fischer war ja noch ein ganz guter Beruf. Ja, die Jungs hatten ja auch lesen gelernt damals und schreiben gelernt, so war das damals. Und die würden auch die Bibel so ein bisschen gekannt haben, das glaube ich schon. Und dann geht er an eine Zollstelle und sieht da Matthäus, den Sohn des Alphäus, sitzen. Ein Zöllner. Ich weiß gar nicht, welcher Berufsstand würde heute dem entsprechen. Jedenfalls war der unten durch gesellschaftlich. Der arbeitete für die Römer. Das geht gar nicht. Ja? Und der arbeitete auch in seine eigene Tasche. Und er hat auch den Zoll manchmal so festgelegt, dass es ihm mehr nutzte als überhaupt. Und Jesus sieht diesen und sagt, komm, folge mir nach. Jesus geht ganz unkonventionell vor. Er lässt diese ganzen Tora-Schulen außer Acht und diese ganzen Gelehrten außer Acht. Das interessiert ihn gar nicht so. Aber was sah Jesus mit diesen Leuten? Er sah in denen ein Potenzial, das er wusste und ich glaube, dass er hat auch vorher gebetet, dass der Heilige Geist ihm gesagt hat, mit denen und denen und denen wirst du das Reich Gottes bauen. Und die werden deine Nachfolger werden. Nachfolger, ich glaube, wir haben oft das Bild im Sinn, und so sehe ich das auch oft. Ich gehe vorweg und die anderen, die hinter mir hergehen, sind meine Nachfolger. Aber Jesus hatte ein ganz anderes Ziel mit den Jüngern, und er hat es auch mit dir. Wenn ein Firmenchef einen Nachfolger sucht, was heißt das? Er sucht jemanden, der dann, wenn er abtritt, sein Geschäft weiterführt. Und Jesus suchte Leute, die dann, wenn er in den Himmel gehen würde, seinen Dienst weitermachen würde. Und ich habe mit Angela gestern darüber gesprochen, wie siehst du das? Und wie seht ihr das? Kannst du dir das vorstellen, dass du berufen bist, den Dienst Jesu auf dieser Welt zu machen? Ist das dein Job eigentlich? Wir haben gesagt, wir geben dir unser Leben, ja? Wir leben es in deine Hand. Wir geben alles auf für dich. Mit welchem Ziel? Nur, dass uns die Sünden vergeben werden? Hartmut hat ja vor ein paar Wochen über dieses Thema deine Berufung gesprochen. Und dass manche Leute doch denken, nur wenn du auf die Bibelschule gehst und Theologie studierst und da als Pastor hier vorne stehst, bist du in deiner Berufung. Ist das so? Nein, das ist Quatsch. Jesus suchte Nachfolger, die das, was er anfängt, weitermachen. Und bist du so jemand, der das, was er angefangen hat, weitermacht? Ich kenne viele von euch und weiß von vielen, dass ihr Herz dafür schlägt und dass sie das tun, was sie schon kennen, wofür Jesus sie berufen hat. Matthäus 3, die Verse 13 bis 15. Steht, dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er wählte 12 von ihnen aus, die er ständig um sich haben wollte, damit sie predigen, Dämonen austreiben und so weiter, steht da. Warum habe ich das fett gedruckt? Es geht um zwei Gruppen. Wir wissen, Jesus hatte eine große Anzahl von Jüngern. Er hat mal 70 Leute rausgeschickt und man nimmt, dass er mehrere hundert Jünger hatte, die bei ihm waren, aber auch nicht immer bei ihm waren. Und an der Stelle hat er gesagt, eine Gruppe, die relativ eng bei ihm waren, aber 12, die er ständig um sich haben wollte. Deine erste Berufung, wenn du Jesus nachfolgst, ist, dass du nah bei ihm bist. Dass du nah bei ihm bist. Das soll dein Leben bestimmen. Ich habe 3 Gedanken zu dem Thema, komm und folge mir nach. Der erste Punkt ist, loslassen und sich einlassen. Loslassen. Die Jünger hören den Ruf Jesu und es wirkt auf uns wirklich schrill. Sie hören das und gehen mit Jesus mit. Die haben ihren Job losgelassen, die haben ihre Fischernetze und ihre Schiffe losgelassen, stehen gelassen. Die anderen Leute, die Väter und Mütter, die da noch zugange waren, die Ehefrauen und Kinder, die da waren, die haben sie zurückgelassen und sind losgegangen mit Jesus. Das war ganz krass, finde ich. Wir mit Abstand denken wir das auch. Was hast du losgelassen, als Jesus dich rief? Was hast du losgelassen? Denk mal kurz drüber nach. Was hat sich in deinem Leben verändert, als Jesus dich rief? Theologisch kann man sagen, wir haben den alten Menschen zurückgelassen. Das heißt aber auch, wir haben Abstand genommen von alten Gewohnheiten. Die haben wir abgelegt. Oder auch ein altes Selbstbild. Menschen, die Minderwertigkeit mit sich hatten, die legen das ab, wenn sie zu Jesus kommen. Es passiert nicht immer sofort. Aber es ist etwas, wo Jesus sagt, das brauchst du nicht mehr. Lass es weg. Unglauben haben wir losgelassen. Wir haben uns entschieden, Glauben zu leben. Gottlosigkeit. Manche haben sich von Freunden getrennt, die ihnen nicht gut getan haben. Vielleicht haben manche auch Berufe aufgegeben, weil sie gesagt haben, dieser Beruf tut mir nicht gut. Das vereinbart sich nicht, das, was ich da tue, wie das mein Leben bestimmt, mit einem Leben der Nachfolge Jesu. Und ich glaube, viele haben auch falsche Trainingsmethoden, falsche Prioritäten losgelassen. Das eine ist, dass wir es loslassen. Und ich glaube, dass es auch ein Prozess ist unseres Lebens, dass wir immer wieder an Punkte kommen, wo Gott uns sagt, sag mal, das ist jetzt nicht mehr dran. Jetzt zeige ich dir was Neues. Das nächste ist, dass wir uns auf Jesus einlassen. Die Jünger ließen sich mit ihrem ganzen Leben auf Jesus ein. Er war ihr Chef, er war ihr Bestimmer. Kinder, das so gerne sagen, finde ich ganz schönes Wort. Kennt ihr das auch? Ja, Kinder haben immer irgendwie Bestimmer. Und ganz schnell bilden sich Bestimmer aus. Jesus war ihr Bestimmer. Der bestimmte, wo sie hinging. Der war verantwortlich, irgendwie dafür zu sorgen, dass sie was zu essen kriegen, war ihr Versorger. Und der hat auch gesagt, was zu tun war. Und was er machte, da mussten sie ihm helfen. Die Jünger gaben ihr Selbstbestimmungsrecht auf. Das selbst über ihr Leben zu bestimmen, das haben sie aufgegeben. Ich, meiner, mir, mich. Ich will dies, ich will das. Nein, sie haben gesagt, Jesus, du bestimmst jetzt über unser Leben. Die Verträge von Profifußballern gehen in eine ähnliche Richtung. Der Verein hat ein Bestimmungsrecht darüber, wo sie wann sind, zum Teil, was sie essen, wie viel sie schlafen, wie viel Zeit sie im Training verbringen, welche Reisen sie machen müssen. Und in der Presse liest man manchmal oder hört manchmal davon, wenn sie dagegen verstoßen, dann kriegen sie Druck. Natürlich verdienen die auch Millionen von Geld. Aber sie geben einen großen Teil ihres Selbstbestimmungsrechts auf, um in dieser Liga zu spielen, in diesem Verein zu spielen. Hast du dich schon ganz auf Jesus eingelassen? Ich kenne diese Fragen, dass sie oft so manipulativ werden und empfunden werden. Oder hast du dein Selbstbestimmungsrecht aufgegeben? Ich glaube, wir haben das alles alle gemacht, wenn wir uns einmal entschieden haben für Jesus. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Lebensübergabe. Jesus, hier ist mein Leben, ich gebe es dir. Aber was heißt das? Das heißt, Jesus, bestimme du über mein Leben. Ich vertraue mich dir an, ich lasse mich auf dich ein, auf das, was du willst, auf die Pläne, die du für mein Leben hast. Es gibt so ein schönes Pfingstjubellied, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich einige von euch. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer deiner Gnade. Und da gibt es diesen Refrain, dein Kreuz bedeckt meine Schuld, dein Blut macht hell mich und rein, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Wollen wir das mal sagen? Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Das heißt, ich gebe meine Selbstbestimmung in die Hand dieses Sohnes Gottes. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen provozieren. Sich auf Jesus einlassen heißt auch, sich auf Gemeinde einzulassen. Hier sitzen wir jetzt, ne? Und mit manchen haben wir mehr zu tun, mit manchen weniger. Aber Jesus sagt, dass Gemeinde der Leib Jesu ist. Und wir sind ja so geprägt, dass wir immer auch wissen, was bei den anderen nicht so gut läuft. Wenn ich in eure Gesichter gucke, manche sind freundlich, manche sind wach, manche sind müde und manche denken vielleicht, was anderes wäre auch schön. Ja, so sind wir. So sind wir. Aber dadurch, dass du zu Jesus gehörst, gehörst du zu seinem Leib. So steht das da. Er ist das Haupt, wir seine Glieder. Das ist ein schönes Bild. Aber das heißt auch, wenn du in die Gemeinde gehst, begegnest du Jesus. Du lässt dich auch auf Gemeinde ein. Und es ist gut, wenn wir das aushalten miteinander und lernen, was sagt uns das? Was sagt uns die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern? Und wir müssen das viel mehr machen. Kürzlich mit Leuten haben wir uns getroffen als Ehepaar, die wir noch nie besucht haben. Das war gut. Das ist so gut, ladet mal Leute ein zu dir nach Hause, die du noch nie gesehen hast. Lass mal die Fernsehkiste aus und sag heute, geh mal auf Leute zu, die du schon lange gesehen hast, sag, komm mich mal besuchen. Kommt uns mal besuchen. Gemeinde ist sich kennen, sich aufeinander einlassen. Der zweite Punkt ist der Nachfolge oder mit dem Coach unterwegs zu sein, ist, dass wir Vertrauen entwickeln. Wenn wir wieder in die Fußballwelt gucken, sehen wir, dass das Vertrauen des Trainers oder Beziehung des Trainers zu seiner Mannschaft ausschlaggebend ist dafür, ob es klappt oder nicht, ob es rund läuft oder nicht. Es gibt sicherlich ganz viele Faktoren, aber manchmal startet jemand ganz furios 10 Siege und auf einmal stürzt es ab. Und dann hört man manchmal, ja, der hat das Vertrauen der Mannschaft verloren. Der redet nicht mehr mit denen. Der hat keine Beziehung mehr richtig zu denen und der versteht es nicht, deren Vertrauen zu gewinnen. Wie ist das mit Jesus? Wie ist dein Vertrauen zu ihm? War das von Anfang an da, du, alles, was er macht mit mir und was er sagt, was in der Bibel steht, Amen, Amen, Halleluja? War das so bei euch? Und wenn du sagst, ja, glaube ich es dir nicht. Weil es nicht so einfach ist. Es ist nicht so einfach. Ein Punkt ist, dass Jesus irritiert. Ich sage euch ein paar Beispiele, die ich aus der Bibel so sehe. Seine Mutter kommt zu ihm, als sie zu einer Hochzeit gehen. Jesus ist eingeladen mit den Jüngern und seine Mutter ist auch dabei. Und dann merkt die Mutter, dass es ein Problem gibt mit dem Wein, das kennt ihr alles. Und sie kommt zu ihm und sagt, Jesus, da ist ein Problem. Und dann sagt er zu ihr, Luther sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist krass, oder? Frau, was willst du jetzt? Das ist doch nicht mein Problem, sagt er zu ihr. Das ist gar nicht meine Zeit. Eine extrem krasse Lehre von Jesus war und irritierende Lehre, wo er viele Jünger verloren hat, war, als er sagte, dass sie sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen. Als er das gelehrt hat, im Johannes 6 steht das, sind viele weggegangen. Das geht gar nicht. Das geht ja bei uns auch gar nicht. Wenn ich jetzt anfangen würde, ja, ich bin jetzt nicht Jesus und ich weiß, ich habe nicht diesen Plan hier, den Jesus hatte, weil er das hatte alles schon erledigt. Aber das war so krass. Und ich glaube, dass wir manchmal auch Probleme haben mit dem, was Jesus uns zumutet, oder? Ist manchmal so. Vertraust du ihm dann noch? Er fragt dann die Jünger, die 12, was macht ihr jetzt? Wollt ihr auch gehen? Was sagt Petrus? Wir haben doch keine andere Wahl, weil du Worte hast des ewigen Lebens. Ich glaube nicht, dass Petrus verstanden hat, was er meinte. Und das ist auch gar nicht immer so wichtig. Aber Petrus hat ihm vertraut und Petrus wusste hier in seinem Herzen, dass das, was er an Leben von Jesus bekam, als er mit ihm zusammen war, viel wichtiger war, als dass er diese theologische Frage jetzt geklärt hatte. Er hat es ja später verstanden, wir haben es auch verstanden. Jesus hat seine Jünger erschreckt. Ja, er schickt sie los über den See mit ihrem Boot und es war dunkel und auf einmal läuft er da rum über das Wasser. Hätte er doch vorher sagen können, Jungs, fahrt mal vor, ich komme, erschreckt euch nicht, ich komme vorher. Nein, er geht, er macht das einfach. Und er demonstriert seine Macht natürlich damit. Aber er hat es ihnen zugemutet, dass er sie erschrickt. Er stillt den Sturm und sie sind irritiert, wieso kann er das jetzt auch noch machen? Und dann geht er mit ihnen in den Tempel und schmeißt den ganzen Kram um. Ja, ich weiß gar nicht, das ist ja alles hier heilig, was wir machen und überhaupt. Aber für die Jünger, ich kann mir vorstellen, das war ihnen peinlich, oder? Und manchmal, ich glaube, wir müssen mehr Mut haben, auch zu schauen, dass Gott uns manchmal auch aufruft zu verrückten Sachen. Egal, ob jetzt Silke und es peinlich finden oder nicht, ich bin auch so ein vorsichtiger Mensch, möchte es nicht machen. Aber manchmal, glaube ich, wird Gott uns auch herausrufen, peinliche Sachen zu machen und irritierende Sachen zu machen. Und manchmal erleben wir es auch mit unserem Gott. Was passiert denn jetzt schon? Warum ist das so? Vertrauen, das gehört zum Vertrauen entwickeln, dass wir das aushalten, dass Jesus irritiert. Und dass Gemeinde auch irritiert. Es ist schön, wenn wir die Welt mit dem, wie wir sind, irritieren. Jesus überrascht auch. Diese ganze Geschichte mit der Ehebrecherin, da war eigentlich alles klar. Johannes 8. Da bringen die Leute, die Ankläger, Pharisäer oder wer das war, diese Ehebrecherin, haben sie in flagranti erwischt beim Ehebruch. Bringen nur die Frau, nicht den Mann, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Da gab es 2 oder 3 Zeugen, die da sagten, sie hat es wirklich gemacht. Es gab ein Gesetz, es gab einen Ankläger und im Gesetz, im Strafgesetzbuch der Israelis, der Juden, in der Tora stand, die muss gesteinigt werden. Ist doch alles klar, oder? Ich glaube, den Jüngern zuckt es schon vielleicht sogar auch in den Händen und sagten, ja, machen wir mit. Ist doch richtig, oder? Manchmal ist es so, ist doch alles klar, dass man ein Urteil fällen kann. Jesus hält diese Spannung aus. Malt darum. Und dann geht er gar nicht auf die Frage ein. Geht gar nicht darauf ein. Und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Boah, was macht Jesus? Er weckt Tote auf, ja. Er wurde gebeten, der Freund von Maria und Martha und Lazarus wurde gebeten, komm, du, der alle Leute heilen kannst, komm her und besuch doch mal deinen Freund, damit er gesund wird. Du bist doch der Arzt, Jesus. Und was macht Jesus? Macht einen Umweg, macht Pause. Ja, erlebte Jesus auch manchmal so. Ich sprach kürzlich mit einem Mann, der so unter Schmerzen leidet und so. Was haben wir schon gebetet? Und die Frau und andere. Das verstehe ich nicht. Und ich glaube, die haben es damals auch gar nicht verstanden. Warum kommt er denn jetzt nicht? Der war nicht weit weg. Das wussten die Leute auch. Und dann kommt er erst, als er schon im Grab liegt und stinkt. Ist doch, ja, es war so. Und dann weckt er ihn auf. War natürlich cool. Aber er überrascht. Er hat immer was Neues in petto. Er hat immer mehr gezeigt, was eigentlich seine Berufung ist. Mit der Tochter des Jairus war es ja ähnlich. Geht dann hin und sagt, die schläft nur und schimpft die Leute aus, die sich da beklagen. Jesus kannst du nicht in Schubladen tun. Und das ist gut, wenn du sagst, Herr, offenbare dich so, wie du wirklich bist. Ich möchte das erleben und dass wir das als Gemeinde noch viel mehr erleben, dass wir wissen, Jesus ist nicht berechenbar. Und er leitet, wie er will. Wir beten das vor Gottesdienst näher. Leite du diesen Gottesdienst. Bist du bereit für Überraschung, für Veränderung in deinem Leben? Für neue Erfahrungen mit deinem Gott? Ich möchte Neues erfahren, mehr erfahren. Unser Leben ist oft so in Spur. Und dann komme ich zum nächsten Punkt beim Vertrauen entwickeln. Jesus fordert dich heraus. Er fordert heraus. Er schickt einmal 70 Jünger los und sagt, ihr macht das jetzt, was ich getan habe. Ihr predigt, dass das Reich Gottes nahe da ist. Und er heilt die Kranken und treibt Dämonen aus. Und sie gehen los und er hat ihnen offenbar Autorität gegeben, dass sie es tun konnten. Sie wurden richtig in so eine Schule genommen. Und das ist gut, wenn Leute, viele von unseren Jugendlichen machen ja so Auslandseinsätze. Und es ist gut, wenn wir rausgehen. Und ich glaube, wir müssen noch neue Methoden entwickeln und uns schenken lassen, dass wir rausgehen und das Reich Gottes ausbreiten. Es ist schön hier, es ist kuschelig hier, da stehen einige, obwohl hier viele Stühle frei sind. Das macht auch nichts, ihr könnt auch gerne noch nach vorne kommen. Trotzdem ist es hier warm und trocken. Aber unser Ruf ist rauszugehen, das Reich Gottes auszubreiten. Und da müssen wir lernen, Jesus zu vertrauen, dass er uns auch Vollmacht gibt. Und dass er uns Leute zeigt, die vorbereitet sind, ins Reich Gottes zu kommen. Er fordert die Jünger heraus mit seinen drei Leidensankündigungen. Sie haben es verdrängt, weil sie nichts, sowas gar nicht wissen und hören wollten. Jesus hat auch gesagt, dass seine Kinder verfolgt werden. Ihr, das hat er über uns auch gesagt. Wenn wir das Reich Gottes ausbreiten, werden wir verfolgt werden, werden wir Nachteile erleben. Vergessen wir auch oft, wir wollen das ja nicht, keiner will das. Aber es ist oft so, dass wenn Menschen sich zu Jesus bekennen, gibt es Ärger und gibt es Stress und Ablehnung. Und Jesus konfrontiert uns mit unseren Schwächen. Der war er doch mal wieder mit seinen Jüngern unterwegs und ich glaube schon, dass es so war, dass er oft so 10 Schritte vorausging oder noch mehr. Ne? Und sie dann hinterher, so im Pulk. Und dann hat er sie gefragt, Jungs, worüber habt ihr denn gesprochen, als ihr unterwegs wart, als ihr da hinter mir hergegangen seid? Tja, da haben sie erstmal geschwiegen. Peinlich. Wir wussten genau, was Jesus meint. Eltern haben ja auch so eine Art, manchmal den Kindern anzusehen, wenn sie was verbockt haben, oder? Oder? Nee, ist das heute nicht mehr so? Ja, wenn die irgendwie komisch sind, ja, was ist denn? Und dann schweigen die Kinder und dann merkt man, ha, da war was nicht in Ordnung. So war es mit Jesus und den Jüngern auch. Was hatten die Jungs diskutiert? Die 12, wer ist der Größte unter euch? Ein altes Thema, das wir alle kennen, oder? Wir kennen das. Ich möchte der Größte sein. Ich möchte der Wichtigste sein. Ja, auf der anderen Seite habe ich gehört, jetzt hier vorne sind die heiligen Plätze, hier sind nur die Elite. Aber deswegen sind auch oft hier vorne so Plätze frei. Also so viele, die die Ersten sein wollen, hier gibt es gar nicht, glaube ich. Okay, Jesus fordert heraus und sagt, weißt du, wenn du groß sein willst, dann sei wie ein Kind. Dann demütige dich und diene den anderen. Tu den anderen das, was sie brauchen. Tu ihnen Gutes. Denk mal nicht nur an dich, sondern denk an andere. Du bist gar nicht so wichtig. Dann sagt Jesus, ich mache es auch so. Ich gebe mein Leben hin für dich, damit du Leben hast. Und das sollst du mir auch nachfolgen. Auch darin sollst du mein Nachfolger sein. Noch eine Herausforderung, eine Bibelstelle, Johannes 14, Vers 12. Ich glaube, die kannst du nochmal extra raussuchen, Marco. Johannes 14, Vers 12. Da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wie geht ihr mit dieser Bibelstelle um? Ist das gut? Glauben wir das? Ja, hast du schon mal Tote aufgeweckt? Tatsächlich habe ich schon mal dafür gebetet, ja. Es hat nicht geklappt. Hast du schon Kranke geheilt? Ja? Ja, er hat gesagt, wir sollen das tun. Natürlich tun wir es in seinem Namen. Das sind ja Feinheiten. Ich habe schon für Kranke gebetet und viele von euch auch. Und manche wurden geheilt und manchen ging es besser. Ne? Habe ich erlebt, natürlich. Haben wir Dämonen ausgetrieben? Ja, haben wir schon gemacht. Dass Menschen frei wurden von Dämonen. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Wir sind als Nachfolger berufen, den Auftrag Jesu, den er angefangen hat, weiterzuführen. Nicht auf so einem niedrigen Level, sondern so weiterzuführen. Ich glaube schon, dass die Gemeinde an sich, der Leib Jesu, diesen Auftrag hat. Aber dass wir diesen Auftrag haben. Und dass nicht jeder alles das macht, was Jesus gemacht hat. Aber ich glaube, wir dürfen nicht sagen, ja, das war damals so und das ist jetzt vorbei. Das ist irgendwie. Nein, die Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung ist dieselbe heute wie damals. Und das fordert heraus. Das fordert heraus. Und ich will dich herausfordern, das zu glauben und zu sagen, ja, ich will dranbleiben. Wir müssen uns auch nicht verkrampfen. Wir sollen ja im Vertrauen zu Jesus, im Glauben wachsen. Aber wir sollen anfangen, diese Schritte zu tun. Im 2. Korinther 5, Vers 20 steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Wir sind Botschafter für das Reich Gottes. Vertrauen entwickeln heute ist gar nicht so einfach, weil wir sowieso keine Irritationen wünschen und Herausforderungen, die uns verunsichern, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht, lieben wir auch nicht. Und Überraschungen, wir denken, was machen wir jetzt, lieben wir auch nicht so sehr. Aber Gott mutet uns das zu. Ja, zum Schluss. Selbstständig gehen als Männer und Frauen Gottes. Als Jesus in den Himmel gefahren war, da hat er gesagt, Leute, ihr bleibt jetzt erstmal hier in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und an Pfingsten war es soweit, 120 Jünger waren zusammen und der Heilige Geist kam auf sie, nicht wie eine Taube, sondern wie Feuerflammen. Und er war wie ein starker Wind und auf einmal waren diese Jünger wie verwandelt und taten das, was Jesus vorher getan hat. Sie haben das Reich Gottes verkündet, sie haben die Bibel ausgelegt, sie haben Kranke geheilt. All das, was Jesus gesagt hat, haben sie getan. Selbstständig gehen als Männer und Frauen Gottes. Jesus hatte sein Ziel mit ihnen erreicht. Diese enge Gemeinschaft, da haben sie sich ganz viel von ihm abgeguckt. Er war nicht mehr da, aber die 120 waren da und sie haben sich multipliziert. Selbstständig gehen in ihm hier und jetzt. Da habe ich noch mal eine kleine Folie für euch. Das möchte ich euch mitgeben. Wenn du nahe bei Jesus bist und diese Beziehung zu ihm pflegst, im Gebet, im Wort, das Wort lieben und lesen und auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Die Gegenwart Gottes immer wieder suchen, Lobpreis machen, in die Anbetung Gottes gehen mit anderen und nach der Fülle des Heiligen Geistes streben und nach den Geistesgaben streben. Das sollen wir machen. Nicht umsonst hat Paulus uns aufgefordert und immer ermutigt, Leute, sucht das. Das steht da, das Leben drin in der Gegenwart Gottes. Und die Fülle des Heiligen Geistes heißt auch, dass da Kraft ist in der Gegenwart Gottes. Wenn er uns erfüllt, dann fließt etwas, was anderen Menschen gut tut und was hilft, das Reich Gottes auszubreiten. Wenn du selbstständig gehen kannst, dann weißt du auch, wer du bist in Christus. Dann hat sich deine Identität von all den Verbiegungen des Teufels und der ungesunden Prägung verändert. Du weißt, du bist ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes, ein Berufener, dass Jesus in dir lebt. Du weißt auch, was du kannst und kennst deine Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und du lebst da drin. Manche Leute sagen, ich habe ja mal das Sprachengebet bekommen, aber ich mach's nicht mehr. Leute, steht auf und macht es. Macht es. Und wenn ihr Auto fahrt, auf dem Fahrrad sitzt und wenn es erst langweilig ist, macht es. Gott hat es, eine Gabe Gottes, die ist gut und nutzt sie. Wenn du die Gabe der Prophetie hast und Eindrücke im Gottesdienst hast und schon 10-mal gesagt hast, nee, ich mach das, geh nicht mehr nach vorne, dann komm wieder nach vorne. Sei nicht lässig darin. Gott will, dass du stehst und das lebst, was er dir gegeben hat. Und du kennst deinen Platz auf dem Spielfeld und in der Gemeinde und in der Welt. Es hat keinen Sinn, wenn der Mittelstürmer immer hinten vorm Tor steht und Verteidiger sein will. Es macht keinen Sinn und umgekehrt auch nicht. Und wenn der Torwart, ja manchmal schießt ein Torwart auch Tore, finde ich auch cool, Elfmeter oder gehen in der letzten Minute mit nach vorne, weil sie unbedingt das noch rumreißen wollen. Aber wir müssen wissen, unseren Platz auf dem Spielfeld. Und Gott will uns schulen. Und ich glaube, wir müssen neu dahin kommen, dass wir das lernen, wo ist unser Platz in der Gemeinde? Wo ist unser Platz in der Welt als Kind Gottes? Ja, ich weiß nicht, wo du bist im Moment. Das Loslassen und Einlassen, auch Vertrauen entwickeln, und selbstständig gehen. Ich glaube, das sind Prozesse, wo wir immer mal wieder neue Aspekte auch erkennen. Aber Jesus ist dabei, er sieht uns. Und ich wünsche, dass wir als Gemeinde auch das Thema Leiterschaft neu entdecken und neue Menschen ermutigen, da reinzukommen. Wir haben ja diesen Leiterforum gehabt am 11.11. und in der Gemeindeversammlung am Mittwoch wird Hartmut Knorr einmal vorstellen, was das Ergebnis war. Ein Thema ist, dass das Thema Leiterschaft in den letzten Jahren wenig entwickelt wurde. Und ich freue mich heute, dass hier 5 Leute waren, die sagen, ja, wir sind bereit, in diese Leiterschaft zu gehen. Viele scheuen sich, aber Gott ermutigt auch viele, das zu tun. Nicht alle sind dafür geeignet und das macht auch nichts. Aber es gibt so viele andere schöne Dienste, in die Gott hineinrufen will. Und dazu möchte ich euch ermutigen, da dran zu bleiben und das zu tun. Jesus ist da. Er ist hier in unserer Mitte. Wenn 2 oder 3 da sind in seinem Namen, ist er mitten unter uns. Und wir sind ein paar mehr und er ist da. Und ich möchte euch bitten, dass ihr ihm nachfolgt. Dass ihr euch neu hingebt und sagt, Jesus, ich will auf deine Stimme hören. Und wenn du aufgehört hast, auf seine Stimme zu hören oder denkst, er redet nicht zu dir, fang neu an, die Bibel zu lesen. Im Februar haben wir ein Seminar, hörendes Gebet, hier in der Gemeinde. Möchte ich auch Freitag, Samstag euch ermutigen, dazu zu kommen, einfach das zu trainieren und dann neu auch einen Schub zu kriegen, Jesus nachzufolgen. Er ist es wirklich wert, er ist der beste Coach auf der ganzen Welt und er führt dich zum Ziel, bis du einmal bei ihm bist. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, dass du uns kennst, uns verrückte Mannschaft hier. Herr, wir sind alles so Einzelleute auch. Und manchmal sind wir gut sozialisiert und manchmal sind wir so bockig und eigensinnig. Aber du bist so ein guter Leiter, Herr. Und ich danke dir, dass du damit fertig wirst und dass du so einen guten Plan hast für jeden von uns, aber auch als Gemeinde. Herr, ich bitte, dass du uns mehr hineinführst in das, was du vorhast. Herr, in vielen Dingen sind wir nicht deine Nachfolger, dass wir dich so repräsentieren, wie du hier gewesen bist, wie die erste Gemeinde das erlebt hat. Aber wir beten und ich bete, Herr, dass du uns mehr darin hineinführst, dass wir Erwartung haben, dass du uns bevollmächtigst und demütigst. Das bete ich im Namen Jesus. Amen.